Die Korrespondenten. Reporterleben in London.
Hier ist das Haus am Mitford Place.
Hat irgendjemand mein Mikro gesehen?
Du bist ja auch schon so ein kleiner Queen-Fan.
Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
Hier ist das Haus am Mitford Place, der wöchentliche Podcast aus dem Studio London. Mit dabei wieder Anne Demmer und Thomas Spickhofen.
Hallo.
Mein Name ist Jens-Peter Marquardt. Ja, die schönste Nachricht aus London in dieser Woche war der Kinderalarm am Königshaus. Diesmal Harry und Meghan. William und Kate haben ja schon drei kleine Kinder und jetzt auch die frisch vermählten Harry und Meghan. Das war am Montag. Normalerweise, Thomas, bist du ja unser Hofberichterstatter.
Das war nicht mit mir abgesprochen.
Nee, irgendwie ärgerlich, weil du warst am Montag nicht da. Also hat es dich, Anne, getroffen. Wie bist du denn mit dieser Eilmeldung, die dann kam, umgegangen?
Genau, Thomas war nicht da, aber auch Meghan und Harry selbst, die waren ja auch nicht da. Die waren in Australien, haben sich da aus dem Staub gemacht, wollten wohl diesen Rummel nicht um sich haben. Aber genau, das wurde dann kommuniziert. Ganz London oder wahrscheinlich ganz Großbritannien war aus dem Häuschen. Selbst Theresa May hat natürlich sofort gratuliert und war sicher ganz glücklich, dass so ein bisschen Ablenkung zum Brexit-Problem da ins Haus stand. Ja, also ich meine, es ist der 7. Auf Platz 7 der Thronfolge, richtig,
genau.
Thomas?
Ja, die werden auf Platz 7 sich einsortieren oder das Kind wird sich auf Platz 7 einsortieren. Harry ist ja gerade auf Platz 6 gerutscht, weil nach George und Charlotte ja jetzt das dritte Kind, Louis, da ist von den Cambridges, wie sie heißen. Und erst danach folgt die Familie Sussex, also Herzog und Herzogin von Sussex, so wie man bei den Cambridge-Familie Cambridges sagt man bei denen, Sussexes, lässt sich ein bisschen schwierig aussprechen. Ja, und da wird dieses Kind dann halt auf Platz 7 sich einsortieren.
Und das kann sich aber ja auch noch ändern, oder? Also was müsste alles passieren, damit dieses Kind weiter hochrutscht?
Das wären größere Dramen, weil das rutscht ja nur hoch, wenn die anderen frühzeitig verscheiden. Das würde sich keiner wünschen. Da gibt es natürlich die apokalyptischsten Szenarien, dass Familie Cambridge alle fünf in einem Flugzeug sitzen und umkommen. Es gibt ja zum Beispiel auch die Regelung, dass wenn es auf Auslandsreisen geht, bestimmte Königshausmitglieder und Thronfolger in verschiedenen Flugzeugen reisen müssen. Also Charles und Charles
lass
und
uns doch mal ein bisschen
Sohn
positiv
William.
Bleiben zu den ganzen Ärgernissen dieser Woche kommen wir ja noch.
Jetzt Entschuldigung, jetzt habe ich den Stein des Anstoßes. Ich fand jetzt aber ganz interessant.
Wir können es gerne positiv wenden. Also das würde bedeuten, dass das neue Kind ein bisschen runterrutschen würde, statt 7 auf 8 oder 9. Was muss dazu zu passieren? Also es muss vorher jemand geboren werden. Entweder Charles und Camilla werden im gesegneten Alter von 70 plus nochmal Eltern oder die Cambridges legen noch ein viertes Kind nach. All diese Leute würden in der Thronfolge sich dazwischen quetschen und Harry und seine Sippe weiter nach unten schieben.
Okay. Die Deutschen sind ja große Freunde des Königshauses. Das merken wir ja bei solchen Nachrichten dann immer. Hier klingelt das Telefon, die Redaktion wollen was von uns haben. Wie war die Nachfrage am Montag?
Ja, doch, es gab durchaus Anfragen, Gesprächsanfragen und natürlich eben will man dann wissen, also es ging natürlich viel um die Thronfolge, wann es denn soweit ist und es ist im Frühling, also mit dem Brexit, kommt dieses Baby auf die Welt, wahrscheinlich im April, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, da interessiert sich natürlich auch Deutschland für das Royale.
Und was ja von großem Interesse ist, ist ja immer die Frage, wie wird es denn heißen, wenn es auf die Welt kommt? Du hast ja, Thomas, ein Newsletter, wo man mehr erfährt als normalerweise hier aus den Zeitungen und aus offiziellen Quellen. Was sagen die denn?
Es gibt ja Wettbüros, in denen man auf den Namen setzen kann. Entschuldigung. Und die Favoriten sind erstaunlicherweise wieder dieselben, wie auch schon bei den vergangenen Fällen. Arthur und Alice stehen ganz hoch im Kurs und bei den Mädchennamen folgen dann die üblichen Verdächtigen. Also Diana taucht natürlich als Name für ein Mädchen von Harry auf. Elizabeth ist ganz weit vorne und Victoria. Und bei den Jungs geht es dann auch wieder mit James und Edward, also diesen ganz klassischen Namen. Man darf sich da nicht in die Irre leiten lassen. Wir wissen, dass das dritte Kind von William und Kate Louis genannt wird. Mit dem Namen hat vorher keiner gerechnet, da hätte man viel Geld machen können. Im Moment einigt man sich noch darauf, es ist eben Herzog und Herzogin von Sussex, also ist es im Moment das Baby Sussex.
Ich habe irgendwo gelesen, dass auch Thomas ganz weit oben steht, Thomas.
Nee, ganz weit unten. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Es war beim letzten Mal nämlich wirklich auf Rang 5 bei den Jungsnamen. Inzwischen rangiert es unter ferner Liefen. Aber
wetten kann man ja trotzdem
mit,
drauf.
Man kann auf Thomas wetten und nach der Erfahrung mit Louis rechne ich durchaus mehr Außenseiterchancen aus.
Aber gibt es irgendwelche Vorschriften bei den Namen?
Also keine gesetzlichen. Keine gesetzlichen. Es gibt
keine gesetzlichen.
Wie immer im Königreich viele ungeschriebene Gesetze. Und wir wissen ja, dass gerade Harry und Meghan auch dazu neigen, gerade diese ungeschriebenen Gesetze auch mal zu dehnen und mal zu probieren, was noch so geht. Also ich glaube, da können wir mit einer Überraschung auch rechnen.
Als dann die nächste Nachricht kam, warst du ja wieder da, Thomas, glücklicherweise. Da konntest du dann auch ein paar Irritationen in Deutschland aus der Welt schaffen, denn das war der Tag danach, nicht? Als Pippa sozusagen aus dem Umfeld des Königshauses, also Pippa Middleton, bitte korrigiert mich, das ist die Schwägerin des Thronfolgers, also von Prinz William und die Schwester von Kate, die einen mir jetzt gerade nicht bekannten Herrn
James Matthew,
du sagst es, geehelicht hat und nun auch in freudiger Kindeserwartung ist. Und da
niedergekommen ist am Dienstag.
Entschuldigung.
Es ist da,
sorry,
das Kind.
Du bist der Experte.
Ja, aber ich merke,
Kind ist da, Telefon hat hier geklingelt. Was wurdest du denn gab, dort
ja,
gefragt?
Es gab da eine lustige Frage, an welcher Stelle sich dieses Kind denn einsortiert in der Thronfolge. Das scheint die brennendste Frage in Deutschland immer zu sein, sobald im britischen Königreich der Babyboom ausbricht. Ich musste den Anrufer enttäuschen, weil dieses Kind wird sich das Kind von Pippa wird sich überhaupt nicht in die Thronfolge einsortieren, weil Pippa ist ja nun ganz bürgerlich, ganz stieselig, einfach nur die Schwester von Kate, kommt aus einer bürgerlichen Familie und spielt in der Thronfolge überhaupt keine Rolle. Weder Pippa noch ihr gut betuchter Mann James und damit auch nicht das Kind, von dem wir noch nicht wissen, wie es heißt. Wir wissen nur, es ist ein Junge. Wir kennen das Gewicht, wir kennen das Geburtsdatum, aber der Name ist noch nicht bekannt. Das ist dann manchmal ein bisschen enttäuschend für die Redaktion, weil die sich schon auf das nächste royale Gespräch gefreut haben. Und ich weiß, es reden alle immer gerne drüber und reden über Namen und reden über Thronfolgen, aber in dem Fall von Pippa, Pippa Matthew, formerly known as Pippa Middleton.
Einfach nur ganz sterblicher.
War es ein ganz normales Kind. Das hat ja auch seine Vorteile, muss man ja sagen. Harry und Meghan sind ja nicht nur in Deutschland populär, sind nicht nur in Großbritannien populär, sondern im Moment in Australien unterwegs. Tausende empfangen sie, sie freuen sich, sie kriegen die ersten Babygeschenke, ein kleines Stoffkänguru und werden dort hofiert und man kann schon dunkel ahnen, dass dieses Kind auch nicht so ganz der Öffentlichkeit entzogen werden kann.
Aber ja. Peter, du warst ja auch fußballerisch sehr bewegt. Du hast erzählt, dass du beim Bügeln
dein Hemd
angebrannt hast.
Ja, fast. Am Montag war klar, ich hatte am Wochenende gearbeitet, das eine oder andere zu tun gehabt, natürlich wieder Brexit etc. Deswegen war ich da nicht zum Bügeln gekommen. Also habe ich am Montag gebügelt und dachte, ich mache doch mal den Fernseher an und da lief das Spiel Spanien gegen England und ich dachte erst, ich hätte eine Bildstörung da, weil als ich anmachte, Spanien 0, England 1. Das ist ja interessant. Damit hatten wir ja nicht gerechnet. Die junge englische Mannschaft, die zwar Hoffnung auf vieles macht, aber gegen die großen Spanier haben wir doch nicht erwartet, dass die dann auch in Sevilla, wo eigentlich die Spanier immer gewinnen, dann die Engländer vorn liegen. Ich habe gebügelt und plötzlich rumsti, stand es 0-2, also das zweite Tor für die Engländer. Weiter gebügelt, plötzlich 0-3 und da war Halbzeit. Also 3-0 lagen die Engländer bei Halbzeit vorn und haben sowas von gut gespielt. Und ich war so begeistert, dass...
Das war auch so rausgespielte Tore? Ich habe es spielig gesehen.
Genau, also es war ja bisher so, auch in Russland bei der WM, da sind ja die Engländer ins Halbfinale gekommen. Vor allen Dingen eben, dass sie gute Standardsituationen gespielt haben, also Freistöße, Eckstöße etc. Daraus waren da meistens die Tore entstanden. Hier haben die wirklich sowas von super kombiniert. Harry Kane, der sonst eigentlich selber fürs Tore schießen zuständig ist, hat wunderbar Tore vorbereitet. Also das hat wirklich richtig Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und ich habe dann in der Halbzeit getwittert, können wir diese Mannschaft nicht einbürgern? Der eine, Jadon Sancho, der Engländer, der spielt, ist ja eh schon Dortmund, der spielt für Dortmund. Gut, am nächsten Tag kamen dann ja die Deutschen, die haben auch 1-0 vorgelegen. Da ist es dann nicht ganz so gut gewesen. Aber ich glaube, im Augenblick können die Deutschen von den Engländern im Fußball was lernen.
Ich weiß, das Endergebnis war am Ende 3-2. Hast du das Bügel eingestellt in der zweiten Halbzeit?
Ja, ich habe da kein Hemd mehr gehabt. Aber ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat. Nein, die Spanier sind da doch besser geworden und die Engländer ein bisschen nachlässiger. Aber trotzdem, wenn England in Sevilla 3-2 am Ende gewinnt, ist das schon ein Riesenerfolg für diese ja sehr, sehr junge Mannschaft. Jadon Sancho habe ich erwähnt, 18 Jahre alt. Also das macht Hoffnung auf mehr, auf gute Nachrichten im Fußball mal aus England. Das haben wir ja lange seit 1966 nicht mehr so richtig gehabt. Ja, wir kommen aber, glaube ich, nicht darum herum, auch in dieser Woche über den Brexit zu reden. Es hieß The Hell of a Week, also es würde eine Höllenwoche werden.
War es nicht sogar Bloody Hell?
Bloody Hell of a Week, ja. Ja, Anne, ist es das geworden, die Hölle für Theresa May? Was meinst du?
Naja, man muss sagen, das Dinner gestern, wo sie ja dann offenbar 15 Minuten hatte, um nochmal das vorzustellen, was sie vorhat, ist sicher besser gelaufen als in Salzburg der letzte Gipfel. Nichtsdestotrotz die Hoffnung, dass man jetzt einen neuen Termin festlegt für November, darauf zielte eigentlich ja alles ab, dass man dann auch konkret wird quasi und zu einem Abkommen kommt, das hat sich nicht erfüllt. Also da wurde sie ja wieder nach Hause geschickt, sagt, es gibt zu wenig Fortschritte, darauf können wir uns jetzt nicht einlassen, müssen wir abwarten. Mhm. Und am Ende des Tages muss man sagen, solange sie das Backing nicht zu Hause hat, und wir haben ja heute und gestern Abend auch schon gehört, dass die Leute in den Rücken fallen, es kursieren schon Nachfolger wieder. Ich meine, das ist auch nichts Neues, das kursiert ja immer wieder. David Davis, der ehemalige Brexit-Minister, und Boris Johnson, die ja zurückgetreten waren, weil sie ihren Kurs nicht fahren wollten, den weicheren Brexit-Kurs. Und insofern, die Situation hat sich natürlich nicht geändert. Das ist ja auch alles keine Überraschung. Aber trotzdem, die Frage ist, sind wir jetzt einem No-Deal wieder näher gekommen?
Thomas, du bist ja unser Wettexperte. Wie hoch sind die Chancen, dass es noch ein Abkommen gibt? Oder umgekehrt eben, dass es sozusagen zu einem Crash, zu einem harten Exit der Briten aus der EU kommt?
Wenn ich zum Wettanbieter gehen würde, würde ich darauf wetten, dass es eine Art von Abkommen geben wird. Weil es gibt so viele ganz praktische Dinge, bei denen keiner daran Interesse hat, dass das nicht mehr funktioniert, dass sie sich auf irgendwas einigen werden. Dann ist es eher die technische Frage, wie setzt man sowas vertragsmäßig dann um. Aber beispielsweise, dass die Flugzeuge am Boden bleiben werden, hat niemand Interesse daran. Dass Lieferketten für Medikamente unterbrochen werden, dass Zulassungen für Medikamente nicht mehr gelten, hat niemand Interesse daran. Auf keiner Seite wird man auch keinem Publikum erklären können. Und ich bin überzeugt davon, dass es eine technische Lösung geben wird, eine vertragstechnische Lösung, die ich jetzt auch im Moment nicht kenne, die es aber geben wird, um diese Dinge zu retten. Die Frage ist, was macht man mit den Dingen, bei denen man sich nicht einigen kann? Und das ist ja nicht nur die nordirische Grenze, sondern es ist eben auch die Frage der zukünftigen Beziehungen, ganz weit gefasst, von Frage des Binnenmarktes bis zur Zollunion, wie man das sozusagen auf die Verlängerung kriegt. Und das ist im Moment ja der Konflikt, den wir erleben. Setzt man sowas auf eine befristete weitere Mitgliedschaft? Setzt man die unbefristet, was aber hier nie durchsetzbar wäre in Großbritannien, weil dann gibt es halt keinen Brexit. Dann ist es ja kein Brexit mehr. Aber wie gesagt, da würde ich tatsächlich eine Wette darauf eingehen, dass es eine vertragstechnische Lösung geben wird für diese ganz praktischen Sachen. Wir hören ja auch immer wieder, dass die beispielsweise Zusammenarbeit in den Sicherheitsfragen, Austausch von Daten unter Geheimdiensten und Verfolgungsbehörden, dass das nicht nur gut, sondern noch besser läuft als noch vor 2-3 Jahren, weil auch die äußeren Bedrohungen für alle ja gleich sind. Ob das Cyberattacken sind oder andere Dinge. Da scheint die Zusammenarbeit zu funktionieren und niemand hat Interesse daran, das zu gefährden.
Ja, Anne, wie groß sind denn die Chancen, dass Theresa May noch die Unterschrift unter diese Abkommen setzen wird?
Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Die Frage ist halt, ist das alles Show? Auch, also was die Tories da veranstalten und ihr in den Rücken fallen, um dann auch nochmal Macht zu demonstrieren? Oder und sie dann am Ende einknicken und dann doch pragmatisch es zu einem Abkommen kommen lassen? Oder ob sie wirklich alles riskieren und das Ganze in den Sand setzen. Sie sagen ja, ein No-Deal ist immer noch besser als ein schlechter Deal. Also das kursiert ja nach wie vor. Das ist ja das große Problem. Mhm. Was sagst du?
Also aus meiner Sicht ist sie politisch am Ende. Aber sie hat immer noch einen, das heißt ja auf Neudeutsch inzwischen, Backstop, also eine Auffanglösung. Und die besteht darin, dass sich ihre Partei auf keinen Nachfolger einigen kann. Und das ist im Augenblick ihre Überlebensgarantie. Wie lange die aber noch hält, da werde ich zunehmend unsicherer, ihr wirklich noch eine Garantie bis zum Ende des Jahres auszustellen.
Ehrlich, hältst du es für möglich, dass noch vor dem 29. März, also dem eigentlichen Austrittsdatum, hier noch der Premierminister gewechselt wird?
Ich halte es zumindest nicht mehr für unmöglich. Das weiß ich nicht, ob das keiner machen will. Also Boris Johnson, der schart sowas mit den Hufen. Jeden Montag schießt er eine neue Breitseite in seiner Kolumne im Daily Telegraph. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn man Premierminister werden will. Also da würde es schon Bewerber geben. Aber in der Tat, es gibt dieses, Boris Johnson ist derzeit in der Partei bei den Konservativen
unbeliebt.
Nicht, hat er keine Mehrheit. Deswegen wird es eher einer, auch aus dem Lager der Brexiteers, aber dann doch ein bisschen vermittelnder. David Davis beispielsweise, der Ex-Brexit-Minister, der zwar inhaltlich auf einer ähnlichen Linie wie Boris Johnson liegt, aber trotzdem nicht so krachledern daherkommt.
Er ist loyaler. Ne? Also in seiner ganzen Kritik ist er loyaler. Ja, und ich glaube, das mögen Konservative sowieso grundsätzlich nicht, so diese Illoyalität, die Boris Johnson auch immer ausstrahlt.
Ja. Aber die Lage ist weiterhin auch aus meiner Sicht völlig übersichtlich, wenn wir die Gespräche haben mit den Redaktionen in Deutschland und gefragt werden, ja, was wird da nun am Ende daraus werden? Ich tue mir schwer mit irgendwelchen Prognosen. Jetzt am Wochenende wird es ja den großen People's Vote March geben, also den Marsch der Leute, die sich für ein zweites Referendum einsetzen. Überall in Großbritannien sind schon Busse gechartert, die dann hierher kommen nach London.
Es sollen ja 100.000 sein,
ja.
Die da sich...
Mal gucken. Ob die Deutschland übertreffen, Toppen. Die Berliner Demo mit, glaube ich, 240.000, ja. Weiß ich nicht, ob das die Briten schaffen. Die sind nicht so sehr geneigt, wie die Deutschen auf Demonstrationen zu gehen, aber trotzdem mit einer sechsstelligen Zahl kann man schon rechnen. Das wäre ein Riesenerfolg für diese Bewegung. Du wirst darüber berichten, wo gehst du hin?
Ja, also der Zug geht ja quasi durch die ganze Stadt. Ich werde das so ein bisschen begleiten, aber ich wollte nochmal einfügen, also wir waren ja, also ich war ja auf dem Parteitag von Labour und in Liverpool gab es auch einen People's Vote March, eine Demo und die wurde nicht so sehr besucht, muss man dann auch wiederum sagen. Also deswegen, ich bin tatsächlich gespannt, ob da so viele Leute dann tatsächlich dabei sind.
Findet ihr 100.000 auch viel, wenn man einen 65 Millionen Einwohnervolk zusammentrommelt aus dem ganzen Land? Bei Arsenal werden am Nachmittag schon wieder 50.000 sein, in Chelsea werden 40.000 sitzen und im Wembley-Stadion werden Tottenham spielt nochmal 80.000. Ich finde da im Vergleich 100.000 auch nicht so das wahnsinnig beeindruckende Signal.
Ja, und vor allen Dingen, was für ein Signal hat es dann am Ende oder was für einen Effekt hat es dann am Ende? Wann würde tatsächlich ein zweites Referendum angestrengt? Unter May wird es ja auf keinen Fall. Also das hat sie ja immer wieder betont, ne, dass sie mit ihr kein zweites Referendum machbar ist. Selbst bei Labour ist es fraglich, sollte es irgendwie Neuwahlen geben und sollte Labour unerwartet oder erwartet gewinnen, ist ja auch Jeremy Corbyn nicht hundertprozentig für ein zweites Referendum.
Also der Weg dahin ist auf jeden Fall schwierig. Das ist völlig klar. Es könnte eigentlich nur dann passieren, wenn hier wirklich das totale politische Chaos ausbricht. Also angefangen von einem Sturz der Regierung May, möglicherweise dann Neuwahlen, möglicherweise dann Labour, die aber auch nicht so genau wissen, was sie wollen. Und wenn dieses Chaos dann anhält, bis ins Frühjahr hinein, also 29. März 2019 ist ja der Austrittstermin. Also wenn das dann noch ein paar Wochen weitergeht, dann könnte ein Szenario entstehen, wo es dann wirklich doch hier die inzwischen ratlosen Politiker dann sagen, okay, dann befragen wir jetzt nochmal das Volk. Da müsste es aber eine Mehrheit im Parlament dafür geben. Noch ist die, Anne, du hast es ja gesagt, noch ist die nicht da. Und dann kommt eben die zweite große Frage, wie werden denn die Briten abstimmen bei einem solchen zweiten Referendum?
Das ist ja auch ein riesiges Risiko. Also.
Genau. Also die Umfragen haben sich wieder so ein bisschen hinbewegt auf eine Mehrheit zugunsten des Verbleibs in der EU, das hatten wir 2016 ja auch schon, ja. Nicht? Thomas, du kannst dich erinnern.
Es stand spitz auf Knopf, aber immer mit einem leichten Swing für den Verbleib.
Genau, ja. Und wie gesagt, damals hat es ja auch daran gelegen, dass die jungen Leute nicht zur Wahl gegangen sind und die waren mit großer Mehrheit eben für den Verbleib in der EU. Möglicherweise, aber das sind jetzt alle Spekulationen, möglicherweise sind die jetzt nach diesem ganzen Schlamassel, den man jetzt erlebt, aufgewacht und würden dann doch bei einem zweiten Mal dann hingehen und für den Verbleib stimmen. Also ja, es spricht einiges dafür, dass das zweite Referendum für die EU oder für die Mitgliedschaft in der EU positiv ausgehen würde, aber ich würde jetzt keine größeren Summen darauf verwetten. Ja, das war's aus dem Studio London mal wieder. Das war das Haus am Mitford Place. Leider können wir immer noch keinen weißen Rauch in Sachen Brexit hier aus London melden. Aber dafür haben wir frohe Botschaft, was den Nachwuchs angeht, in und um das Königshaus herum. Hoffentlich haben wir in der nächsten Woche auch wieder ein paar schöne, frohe Botschaften. Vielen Dank, Anne Demmer. Vielen Dank, Thomas Spickhofen.
Sehr gern.
Mein Name ist Jens-Peter Marquardt und ich vergesse nicht darauf zu verweisen, dass ja auch unsere Korrespondenten rund um die Welt Podcasts im Angebot haben. In Singapur, in Neu-Delhi, in Washington. Also anhören, runterladen, abonnieren. Bis zur nächsten Woche und tschüss und goodbye.
Tschüss.
Tschüss.
Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Mehr davon demnächst in diesem Kanal. Jetzt schon abonnieren.